HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Im Angesicht des Todes, so heißt eine neue Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt. Menschenrechtsgruppen aus Israel kritisieren die im November beschlossene Antisemitismus-Resolution des Bundestages. Und als Baumaterialien für Schweden wurde die Inneneinrichtung einer kleinen Hamburger Synagoge nach Stockholm gebracht und so vor den Nazis gerettet. Noch heute feiert dort eine jüdische Gemeinde. Im zweiten Teil der Sendung dann, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der innerjüdischen Kritik am Zionismus. Zu unserem ersten Beitrag. Das Jüdische Museum in Frankfurt zeigt derzeit eine neue Sonderausstellung. Sie heißt »Im Angesicht des Todes«. In dieser Ausstellung geht es um jüdische Vorstellungen, Bräuche und Rituale rund um den Tod. Und es zeigt sich, der Blick geht dabei doch automatisch auch auf das Leben selbst.
Es ist, als würde man eine andere Welt betreten. Man verlässt die hellen Räume des Jüdischen Museums und taucht ab in eine braunrote Ausstellung, in der Licht und Schatten sich abwechseln. Es geht um das Thema Tod und um alle Aspekte, die dazugehören. Sterben, Beerdigung, Trauer. Museumsdirektorin Mirjam Wenzel über die Sonderausstellung »Im Angesicht des Todes«.
Wir haben uns quasi diesen ganzen Komplex rund um den Tod hier in der Ausstellung nicht nur angeschaut, sondern machen ihn nachvollziehbar, erlebbar und setzen dabei eben insbesondere auf künstlerische Darstellungen und Reflexionen.
Dazu zählen klassische Gemälde, moderne Skulpturen und Installationen, aber auch typische Gegenstände wie zum Beispiel ein Sarg oder Totengewänder. Denn die sind in der jüdischen Tradition bei allen gleich. Das Kleid einer Trauernden wird ebenfalls gezeigt. Es hat einen Riss am Kragen, der die Zerrissenheit der Frau zum Ausdruck bringt. Die Raumgestaltung hat das Künstlerkollektiv Yardworks aus Offenbach gebaut. Ruben Fischer über die Grundidee des Kollektivs.
Wir wollten zum Thema Tod was Lebendiges entgegensetzen. Und für uns war dieser Lehmputz eine Möglichkeit, ja, das Lebendige mit dem Licht, was für uns den Tod symbolisiert, gegenüberzustellen.
Und deshalb ist alles in dem rötlichen Braun des Lehms. Auch die Infotexte und die Steckdosen an den Wänden. Dadurch wird der Ausstellungsraum selbst zur Kunst. Außerdem hat das Museum extra eine Playlist zusammengestellt.
I've changed my name so often, yes, I've lost. Say it, spit
it out. Kuratorin der Ausstellung ist Sarah Soussan. Ihr Herzensprojekt ist eine bestimmte Videoinstallation. Diese zeigt Gespräche, die sie mit Besuchern des alten jüdischen Friedhofs in Frankfurt geführt hat. Denn, das hat sie selbst oft beobachtet, die Menschen pilgern zum Friedhof, zu bestimmten Gräbern, singen und tanzen. Der Ort besitzt für sie Spiritualität. Das beeindruckt die Kuratorin immer noch.
Da habe ich gemerkt, dass dieser alte Ort, dieser tote Ort und erst recht einer, der seit über 100 Jahren nicht mehr benutzt wird, der fast komplett zerschlagen wurde von den Nationalsozialisten. Und wie dieser tote Ort plötzlich bei lebenden Menschen in der Welt so einen Stellenwert einnimmt.
Bei einigen Exponaten hängen weiße Tafeln. Darauf stehen Beschreibungen, die Besucher im Vorfeld geschrieben haben. Sie ermöglichen einen anderen Zugang zu den Objekten. Denn eins wollen sie mit der Ausstellung erreichen, sagt Mirjam Wenzel.
Wir wollen berühren in dieser Ausstellung, weil der Tod ein zutiefst persönliches Thema ist. Und ich denke, es ist eine Ausstellung, die Menschen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ansprechen wird.
Denn der jüdische Blick auf den Tod könne andere bereichern und ihnen neue Impulse geben, gerade in der aktuellen Zeit.
Umso wichtiger ist es uns zu sagen, die jüdische Tradition hält auch eine Antwort bereit. Und die Antwort ist auf Simpres, auf das Leben zu feiern im Angesicht des Todes.
Und so führt einen die Ausstellung ins Nachdenken über das Leben. Im Angesicht des Todes, so heißt eine neue, sehr spannende Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt, rund um jüdische Rituale und Traditionen zum Umgang mit dem Tod. HR-Reporterin Sina Philips hat uns davon berichtet. Am 9. November, am Tag des Gedenkens an die Pogromnacht der Nazis, hat der Bundestag eine Resolution verabschiedet, die sich dem Kampf gegen den Antisemitismus widmet. Ein absolut berechtigtes Anliegen, nachdem im vergangenen Jahr antisemitische Äußerungen oder gar Übergriffe massiv zugenommen haben. Wir haben davon immer wieder in dieser Sendung berichtet. Die Resolution trägt auch unter dem Eindruck des brutalen Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 den Titel »Nie wieder ist jetzt. Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken«. Ein richtiges und wichtiges Vorhaben. Allerdings, es gibt Kritik an dieser Resolution, und zwar von Kulturschaffenden und Menschenrechtsaktivisten aus Israel.
Judith Oppenheimer ist Direktorin von Ir Amin, einer Organisation, die sich mit der Lage in Jerusalem beschäftigt und die sich für eine Zwei-Staaten-Lösung, das heißt auch für einen palästinensischen Staat, einsetzt. Ihre Kritik ist grundsätzlich.
I think that it can help create the atmosphere.
Das trägt dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der unsere Arbeit delegitimiert wird, als erstes. Und dann hängt es an der deutschen Regierung, wie weit sie das treiben will und wie viel Druck die israelische Regierung macht, Gelder zu kürzen und Menschenrechtsorganisationen zu sanktionieren. Dieser Beschluss würde die Politik der israelischen Regierung und ihre Absicht, unseren Raum einzuschränken, sehr viel einfacher machen. Sie ist sehr dafür, Antisemitismus weltweit, auch in Deutschland, zu bekämpfen. Allerdings hat Judith Oppenheimer ein Problem mit der Definition von Antisemitismus, die dem Bundestagsbeschluss zugrunde liegt. Die sogenannte Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance legt nämlich einen starken Fokus auf Antisemitismus, der auf Israel bezogen ist. Die Organisationen, die den Brief verfasst haben, schreiben, der Bundestagsbeschluss könne, indem er diese Definition zur Grundlage macht, als Instrument der Zensur wirken gegenüber Organisationen und Personen, die Israel kritisieren. Das, so sagen Vertreter dieser Organisationen, passiere bereits in Israel, wo die Regierung von Benjamin Netanyahu Menschenrechtsorganisationen auch auf palästinensischer Seite delegitimiert, auch mit dem Vorwurf, ihre Kritik an Israel sei antisemitisch. In Deutschland soll, so sieht es die Resolution vor, künftig auch die Zusage von Fördermitteln an die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance geknüpft werden. Das würde auch israelischen NGOs Probleme bereiten, sagt Jessica Montell. Sie ist die Direktorin von Hamoket, einer Organisation, die Rechtsbeistand für Palästinenser bietet, die unter israelischer Besatzung leben.
The German government is
Die Bundesregierung unterstützt Menschenrechtsorganisationen weltweit, auch israelische und palästinensische Menschenrechtsorganisationen. Ich verstehe, dass der Bundestagsbeschluss auch Förderentscheidungen weltweit beeinflussen würde. Das hat ein großes Potenzial. Wir würden nicht mehr in der Lage sein, deutsche Fördermittel zu erhalten für die Arbeit einer Menschenrechtsorganisation mit der vorliegenden Beschlussvorlage. Das könnte also auch Fördermittel betreffen, die Hamoket derzeit vom Hilfswerk Miserio aus Deutschland bekommt. Jessica Montell verweist noch darauf, dass auch in Deutschland viele Jüdinnen und Juden leben, die Israel und seine Regierung kritisieren. Auch sie könnten von der Beschlussvorlage betroffen sein.
It's very ironic, but this
Ironischerweise würde die Beschlussvorlage Juden in Deutschland beschränken und zum Schweigen bringen. Anstatt Juden zu schützen und die Diversität jüdischen Lebens in Deutschland, wird hier nur ein spezieller Teil aus dem Spektrum geschützt. Unter dem Vorwand, Juden vor Antisemitismus zu schützen, würden Juden und Israelis in Deutschland eingeschränkt. Judith Oppenheimer hat noch ein ganz anderes Problem. Meine Eltern wurden in Deutschland geboren und sind in Nazi-Deutschland aufgewachsen. Der 9. November ist ein wichtiger Tag für meine Familie. Mein Großvater wurde am 9. November verhaftet und nach Buchenwald gebracht. Und heute fühle ich, dass meine Stimme durch den Bundestag delegitimiert werden kann. Sagt uns Deutschland jetzt, was eine legitime jüdische Stimme ist und was nicht?
Die Bundestagsresolution zum Kampf gegen Antisemitismus wird von Kulturschaffenden und von Menschenrechtsaktivisten in Israel kritisiert. Jan-Christoph Kitzler hat uns beschrieben, warum. Der Pogromnacht der Nazis vom 9. auf den 10. November 1938 fielen in Deutschland zahlreiche Synagogen zum Opfer. Viele davon sind unwiederbringlich verloren. Manche Bethäuser wurden aber auch wie durch ein Wunder gerettet. Eine kleine und vielleicht zu ihrem Glück unscheinbare Hamburger Synagoge konnte gerettet werden. Ihre ganze Einrichtung wurde nach Stockholm gebracht und dient dort heute noch als Ort des Gebets und der Feier.
Zum Morgengebet haben sich knapp 20 Männer versammelt. Die Räume der Synagoge Adat Jeshurun liegt in der jüdischen Schule in Stockholms Innenstadt. Auch Martin Gershon ist hergekommen. Der 70-Jährige ist seit Kindheitstagen Mitglied der modern-orthodoxen Gemeinde. Wir sind die einzige Familie, die seit 5 Generationen hierher kommt. Mein Großvater hat den Krieg überlebt, als einer der wenigen in seinem Alter. Und auch meine Eltern waren hier, ich natürlich auch. Und jetzt kommen meine Kinder und meine Enkel. Seine Mutter ist inzwischen 101 Jahre alt und hat Auschwitz überlebt, sein Vater ebenfalls. Die Familie wanderte nach Schweden aus und besucht seitdem regelmäßig diese Synagoge. Ihre Inneneinrichtung wurde vor dem zerstörerischen Terror der Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht gerettet. Die Bänke und der Tora-Schrein stammten ursprünglich aus einer kleinen Synagoge in einem Hamburger Mietshaus im Grindelviertel. Vielleicht hatten die Nazis sie einfach übersehen. Daraufhin beschloss der damalige Hamburger Rabbiner Josef Kahlebach, die Inneneinrichtung dauerhaft vor ihnen zu retten. Er hatte verstanden, dass es nicht gut ausgehen würde. Also nahm er Kontakt auf mit einem Geschäftsmann in Stockholm, Hans Lehmann. Der Rabbiner fragte ihn, ob er sich vorübergehend um die Möbel kümmern könnte, bis sich die Lage beruhigt habe. Er wusste ja nicht, was als nächstes kommen sollte.
Man wisst ja nicht, was uns skulle komma sen.
Der jüdische Geschäftsmann Hans Lehmann sammelte Geld und leitete so den nicht ungefährlichen Transport der Synagogeneinrichtung vorbei an den Nationalsozialisten in die Wege. Die Möbel wurden als Baumaterialien deklariert. Sie haben sie verpackt und auch jüdische Symbole entfernt. Auf dem Exportantrag stand Baumaterialien für Schweden. Die Deutschen schöpften keinen Verdacht. So wurde alles Ende der 1930er Jahre nach Schweden verschifft. Ganz reibungslos verlief der Transport nicht. Auf manche Möbelstücke waren Hakenkreuze geschmiert, teilweise war die Fracht zerstört. Ob deutsche oder schwedische Hafenarbeiter dahinter steckten, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Alles wurde zunächst eingelagert, 1940 dann eine neue jüdische Gemeinde gegründet. Bankreihen und Tora-Schrein wurden wieder genutzt. Vor einigen Jahren wurden die fast 150 Jahre alten Möbelstücke aufwendig restauriert. Man habe bei der Stadt Hamburg um finanzielle Unterstützung dafür gebeten, jedoch ohne Erfolg, sagt Martin Gershon. Er sagt, wir sind sehr stolz und auch demütig, dass wir dieses Vermächtnis weiterführen können. 200 Mitglieder umfasst die Adat Jeshurun-Gemeinde in Stockholm heute. Eine Verbindung nach Hamburg gäbe es nicht mehr. Die Möbel aus dem Hamburger Grindelviertel sollen für immer in Schweden bleiben.
Vor den Nazis gerettet, getarnt als Baumaterialien. Die Einrichtung einer Hamburger Synagoge wurde nach der Pogromnacht der Nazis nach Stockholm gebracht. Unsere Korrespondentin Sophie Donges berichtete uns davon.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Carina Dobra.
Zum ersten Mal ist im Berliner Humboldt-Forum der Margot-Friedländer-Preis verliehen worden. Ausgezeichnet wurden 6 Preisträger, die sich für menschliches Miteinander, stärkere Demokratie und die Erinnerung an die Opfer des Holocausts engagieren, wie die Margot-Friedländer-Stiftung mitteilte. Ausgezeichnet wurden die Vereine Apropolis, das politische Forum für Jugendliche aus Sachsen-Anhalt, Zweitzeugen aus Nordrhein-Westfalen und Barrierefrei Erinnern, das Zentrum für Thüringen. Der Margot-Friedländer-Schulpreis wurde an die Interessengemeinschaft Friedenstaube in Berlin und die Schülerzeitung Josephine in Hanau vergeben. Der Hamburger Lehrer Hedi Buden erhielt den Margot-Friedländer-Persönlichkeitspreis. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer lobte die Preisträger. Ihr Engagement sei wichtig für die Zukunft des Landes. Ich engagiere mich jeden Tag dafür, dass wir nicht vergessen dürfen, was geschehen ist, sagte sie. Und ich danke allen, die sich meiner Mission mutig und engagiert anschließen. Seid Menschen. Das Sicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden in Deutschland ist laut einer Umfrage seit dem Hamas-Angriff auf Israel deutlich gesunken. 76% der Befragten gaben an, sich seit dem 7. Oktober 2023 an ihrem Wohnort weniger sicher zu fühlen, teilte der Zentralrat der Juden mit, der den sogenannten Gemeindebarometer in Auftrag gegeben hatte. Vor allem junge Jüdinnen und Juden fühlen sich laut Studie zunehmend unsicher. 61% der 16- bis 29-Jährigen empfinden es als eher unsicher oder überhaupt nicht sicher, als Jude oder Jüdin sichtbar aufzutreten. Mehr als ein Drittel der Befragten erklärte, aus Sicherheitsgründen seltener an jüdischen Veranstaltungen teilzunehmen. Auch als Reaktion auf den Antisemitismus haben jüdische Journalistinnen und Journalisten eine eigene Interessensvertretung gegründet. Der Verband jüdischer Journalistinnen und Journalisten möchte sich für eine faire und respektvolle Debatte über jüdische Themen in der Öffentlichkeit einsetzen, Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die judenfeindlich diskriminiert werden und für Antisemitismus in den Medien sensibilisieren. Die mittelalterlichen Schumstätten in Speyer, Worms und Mainz haben eine Sonderbriefmarke erhalten. Mit der 85-Cent-Marke würden die dortigen herausragenden Zeugnisse jüdischer Geschichte und Kultur für Deutschland und Europa gewürdigt, teilte das Bundesfinanzministerium in Berlin mit. Das von dem Düsseldorfer Kommunikationsdesigner Jens Müller entworfene Bildmotiv zeigt ein Synagogengebäude, einen Chanukka-Leuchter, einen Davidstern und eine Tora-Rolle mit den hebräischen Städtenamen von Speyer, Worms und Mainz. Die Anfangsbuchstaben der drei Städte ergeben in hebräischer Schrift das Wort Schum. Seit 2021 sind die mittelalterlichen jüdischen Städten von Mainz, Speyer und Worms, einst ein Zentrum jüdischen Lebens in Mitteleuropa, das erste UNESCO-Welterbe zur jüdischen Kultur und Geschichte in Deutschland. Die im Aufbau befindliche Jüdische Akademie und die Goethe-Universität in Frankfurt wollen in Forschung und Lehre eng zusammenarbeiten. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, und Universitätspräsident Enrico Schleif unterzeichneten in Frankfurt einen Kooperationsvertrag. Die Jüdische Akademie solle ein Zentrum der Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und Religion, Kultur und Denktradition werden, hieß es in einer Mitteilung des Zentralrats. Auch solle sie in Interaktion mit der Gesellschaft aktuelle Debatten in Forschung und akademischer Lehre aufgreifen und bereichern. Neben gemeinsamen Forschungsprojekten soll es auch eine Zusammenarbeit bei Vorlesungsreihen, Workshops, Seminaren, Konferenzen sowie Publikationen geben.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit der innerjüdischen Kritik am Zionismus.
Juden sind kompliziert, innerlich und äußerlich. Und oft verstehen wir uns selbst nicht. Wie sagte Woody Allen einst? I'm a Jew, but I can explain it. Ich bin ein Jude, aber ich kann es erklären. Was entweder ein Witz war oder eine Ausnahme. Oder beides zusammen. Weswegen wir uns immer wieder selbst im Weg stehen und interne Konflikte produzieren, die uns zusätzlich schwächen. Einer dieser Konflikte zeichnet sich derzeit immer deutlicher ab. Und er betrifft das Verhältnis von Teilen der Diaspora zu Israel. Also von manchen Juden, die in Ländern rund um den Globus leben, zu Israel und den israelischen Juden. Es ist die Geschichte einer gewissen Entfremdung und in ihrem Zentrum stehen Macht, Moral und ein großes Missverständnis. Im Kern geht es um das Unbehagen, das manche Juden mit Blick auf den real existierenden Zionismus verspüren. Also die Verwirklichung der Idee, dass Juden frei und selbstbestimmt in ihrer historischen Heimat leben. Und es geht um Unbehagen, das manche Juden mit Blick auf das Handeln, das Agieren und das Auftreten Israels verspüren. Und um die seltsamen Versuche, sich davon abzugrenzen, sich zu distanzieren und sich als die vernünftigeren, die moralischeren, die besseren Juden zu inszenieren. Nicht, dass es so etwas nicht auch früher schon gegeben hätte. Denn neu ist das Phänomen nicht. Wahrscheinlich ist es genauso alt wie der Staat Israel. Aber das macht es auch nicht besser. Doch woher kommt diese Haltung? Weshalb blicken manche Juden so abfällig auf die Zionisten und Israel? Und wieso treiben sie damit mutwillig einen Keil ins Herz des jüdischen Volkes? Eine Antwort gibt die israelische Schriftstellerin Einat Wilf in einem Essay über Macht und Machtlosigkeit. Allgemein anerkannt sei, so Wilf, dass Macht korrumpiert. Wer wüsste das besser als Juden, wo die hebräische Bibel doch ein Lied davon singt? Was allerdings die wenigsten auf dem Schirm haben, ist die Tatsache, dass nicht nur Macht korrumpiert, sondern auch Machtlosigkeit. Und auch hier gilt, wer wüsste das besser als die Juden? Wilf schreibt dazu, der Zionismus entstand nicht zuletzt aufgrund der Beobachtung, dass ein Volk, dessen Überleben vom guten Willen anderer abhängt, der im Allgemeinen fehlte, durch das Bedürfnis, sich bei den Machthabern einzuschmeicheln, korrumpiert wird. Zionistische Denker beobachteten, dass das ständige Bedürfnis, die Machthaber zu beschwichtigen, um zu verhindern, dass diese ihren Zorn gegen die Juden entfesseln, einen hohen Tribut von der jüdischen Seele gefordert hat. Der Zionismus versuchte, diese Korrumpierung der jüdischen Existenz zu korrigieren, indem er die Juden zu Herren ihres Schicksals machte, ihnen erneut Macht verlieh und sie zu normalen politischen Akteuren unter den Nationen machte. Es hat mehrere Generationen gedauert, aber in diesem Sinne war der Zionismus ein voller Erfolg. Mit anderen Worten, jahrhundertelang waren Juden von dem Wohlwollen der Mächtigen abhängig, waren mangels Macht und Masse den Launen der Herrschenden unterworfen, waren darauf angewiesen, sich anzupassen, ohne ihre Wurzeln zu kappen oder ihre Tradition aufzugeben. Was sie korrumpierte, ihre Identität einengte und ihre Seele beeinträchtigte. Gleichzeitig bedeutete dieses Leben der Machtlosigkeit, ja der Ohnmacht, aber auch, dass den Juden gerade diejenigen moralischen Entscheidungen erspart blieben, die man aus einer Position der Macht heraus treffen muss. Entscheidungen, die mitunter hart, schmerzhaft und schmutzig sein können, die aber notwendig sind, um ein freies, ein unabhängiges und ein selbstbestimmtes Dasein führen und sichern zu können. Mit dem Zionismus und mit der Staatsgründung Israels allerdings änderte sich alles. Denn plötzlich wurden Juden vom Objekt zum Subjekt, von Betroffenen zu Handelnden, von Spielbällen der Geschichte zu ihren Gestaltern. Juden nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand und wurden damit zu Herren über ihr Schicksal, unabhängig, frei und selbstbestimmt. Doch damit bekamen Juden gleichzeitig das, wovor die hebräische Bibel nicht müde wurde zu warnen: Macht. Nach Jahrhunderten der Machtlosigkeit hielten die Juden Israels nun wieder Macht in den Händen. Und sie mussten in kürzester Zeit lernen, damit umzugehen. Sie zu gebrauchen, ohne sie zu missbrauchen. Und das in einer feindlichen Umgebung, die einem keine Zeit zum Durchschnaufen ließ. Umringt von arabischen Staaten, die den Judenstaat militärisch, politisch und ökonomisch vernichten wollten. Nun ist es so. Das Judentum ist ein System mit hohen moralischen Erwartungen, wodurch sowohl der Einzelne wie auch die Gemeinschaft verpflichtet werden. Und genau hier prallen die unterschiedlichen Welten erbarmungslos aufeinander. Denn die jüdischen Kritiker des Zionismus, also der realen, gelebten jüdischen Selbstbestimmung in ihrem eigenen Land, wären gerne gute Juden, Heilige. Sie bilden sich ein, Ausbund der moralischen Werte des Judentums zu sein, Prachtexemplare jüdischer Ethik, rein, unfehlbar und untadelig. Und damit die wahren Repräsentanten des Judentums. Von dieser Warte erscheint es als selbstverständliche Pflicht, jeden Fehler Israels lautstark anzuklagen und Salven der Verachtung auf die mangelhafte zionistische Version jüdischer Existenz zu feuern. Dabei gilt allerdings zweierlei. Erstens stimmt es nicht und zweitens basiert es auf einem falschen Verständnis des Judentums. Moralische Exzellenz lässt sich nämlich nicht in der Theorie erreichen. Weit ab von den Herausforderungen des echten Lebens, ohne Konfrontation mit der Wirklichkeit. Das Judentum kennt keine Mönche,
Also keine Vorstellung, wonach Einsamkeit jemanden zu einem besseren, moralischeren, reineren Menschen macht. Ganz im Gegenteil. Aus jüdischer Sicht entwickeln wir uns nur dann, wenn wir im Alltag auf die Probe gestellt werden. Wir werden nur dann wachsen, wenn unsere Ethik im Chaos des echten Lebens weiterentwickelt wird. Wir werden nur dann reifen, wenn wir uns nach moralischen Kämpfen den Staub der Arena aus der Kleidung klopfen müssen. Will heißen, ohne konkrete Herausforderungen, ohne echte Dilemmata, ohne spürbare Konsequenzen ist es leicht, moralische Erhabenheit vorzuspiegeln. Aus der Position der Machtlosigkeit ist es ein Klacks, Israel zu kritisieren. Aus sicherer Entfernung ist es ein Kinderspiel, seine eingebildete moralische Überlegenheit zur Schau zu tragen. Und ohne jemals mit den moralischen Zwickmühlen konfrontiert worden zu sein, mit denen Israel seit seiner Gründung ständig zu kämpfen hat, ist es ein leichtes, den Stab über die Zionisten zu brechen. Es mag sich gut anfühlen, mag einem das Gefühl von moralischer Erhabenheit vermitteln, mag die Beliebtheit bei all den Antizionisten, gleich Antisemiten, gleich Israel-Hassern steigern. In Wahrheit allerdings ist es überheblich, ignorant, unfair und falsch. Denn nicht nur Macht korrumpiert, sondern auch Machtlosigkeit. Und sie macht einen nicht automatisch zu einem besseren Menschen, auch wenn man sich das noch so sehr wünscht. Vor allem aber sollte man sich davor hüten, zu urteilen, zu beurteilen und zu verurteilen, solange man nicht in den Schuhen des anderen gelaufen ist. Solange man die moralische Wüste des Nahen Ostens nicht durchquert hat. Und solange man nicht gezwungen ist, alltägliche Entscheidungen zu treffen, von denen das eigene Überleben ebenso abhängt wie das seiner Mitmenschen. Diese Entscheidungen sind oft schwierig, hart, schmutzig. Sie sind selten eindeutig, zwingen zu harten Kompromissen, zu unerträglichen Wertentscheidungen und sind trotzdem notwendig. Es ist ein dauernder Ritt auf der Rasierklinge, ein mühevolles Ringen um ein freies, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben in Israel im Licht jüdischer Werte. Dabei geht manches schief. Es werden falsche Entscheidungen getroffen und Fehler gemacht. Aber wenn jemand die Quadratur des Kreises möglich machen kann, dann diese Juden, die nicht mehr auf Wunder warten, sondern diese erzwingen, mit dem Mut der Verzweiflung und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
Der Streit um Macht und Moral und ein großes Missverständnis. Die innerjüdische Kritik am Zionismus war heute das Thema in der Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die monatliche Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur geht damit zu Ende. Die Ansprache von Daniel Neumann und auch die ganze Sendung finden Sie als Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Hier geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung und ich wünsche Ihnen anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.